Herzlich willkommen. Ihr hört hier Dead on My Feet, Reden statt Suizid. Den Podcast des Münchner Bündnis gegen Depressionen zum Thema Suizidprävention. Willkommen zur zweiten Folge des Podcasts. Mein Name ist Lina Della Libera, Studentin der Psychologie. Und in diesem Podcast reden wir über Suizid. Das kann für viele ein schweres Thema sein. Und das ist mir auch bewusst. Daher ist es mir richtig wichtig, darauf hinzuweisen, gebt auf euch Acht. Und wenn ihr wisst, dass solche Themen für euch triggernd sein können, dann hört ihn bitte nicht alleine. In der Beschreibung des Podcasts sind einige hilfreiche Adressen verlinkt, die ihr auch ganz persönlich anrufen könnt. Unter diesen Hilfsangeboten in der Infobox findet sich übrigens auch die Arche München, ein Verein, der sich seit über 50 Jahren für Suizidprävention und Hilfe in Lebenskrisen in München engagiert. Meine beiden Gesprächspartnerinnen für heute arbeiten zwar noch nicht ganz so lange dort, haben aber schon richtig viel zu erzählen, zum Beispiel darüber, warum über 70% der Toten durch Suizid Männer sind und wie man als Angehöriger oder Freundin mit suizidgefährdeten Menschen umgehen sollte. Also viel Spaß beim Zuhören und Lernen.
Mein Name ist Maja Hofer-Katrin, ich arbeite als Beraterin bei der Arche.
Mein Name ist Mortel Esther und ich arbeite im Sekretariat der Arche.
Wunderbar. Und was genau ist denn die Arche?
Es ist eine Beratungsstelle für Menschen in Lebenskrisen, grundsätzlichen Krisen und auch für Menschen, die Suizidgedanken haben, für Menschen, die Angehörige haben, um die sie sich Sorgen machen, aber auch für Hinterbliebene, die einen lieben Menschen verloren haben durch Suizid.
Der Gründungsgedanke von der Arche war, dass damals vor 50 Jahren sowas noch nicht gab. Das heißt, wenn man in Not war und nicht mehr ein- und aus wusste und nicht wusste, wohin, hatte man zwei Optionen. Entweder man fährt in die Psychiatrie, wo man unter Umständen gar nicht hin hätte müssen, oder man wartet halt, bis man einen Therapeutenplatz hat. Aber direkt ein Psychologengespräch zu bekommen sofort, das gab es nicht. Wir sind sogar noch vor der Münchner Insel gegründet, das heißt, das war eine Marktlücke und dazu wurde der Verein geschaffen, damit man sofort, wenn man in Not ist, eine Hilfe bekommen kann.
Genau, also wenn ich mich jetzt in so einer Krisensituation befinde, wie genau kann mir denn die Arche weiterhelfen? Also ich rufe bei Ihnen an und was passiert dann?
Dann landen Sie erstmal im Sekretariat, entweder bei meiner Kollegin Frau Bayer oder bei mir. Und meistens schildern Sie kurz, warum Sie denn anrufen. Sie sind in einer Krise und sagen, dass Sie Hilfe brauchen. Meistens schildern die Menschen auch, woher Sie anrufen, woher Sie uns von uns erfahren haben. Eine gute Bekannte oder der Arzt. Eine Klinik, es gibt viele Möglichkeiten zu uns zu finden oder Sie haben uns im Internet gefunden. Also wählen Sie unsere Nummer, die 089334041 und landen bei uns im Sekretariat. Und ganz zeitnah und sehr unbürokratisch versuchen wir Ihnen einen Termin zu vermitteln, hier bei uns bei einem unserer Berater.
Wie lange dauert es etwa, bis man bei Ihnen einen Termin bekommt?
In der Regel. Ich sage deswegen in der Regel, weil Krisen kann man nicht planen und dementsprechend kann man nicht alles planen und das ist auch gut so, aber in der Regel in der gleichen Woche oder spätestens die Woche darauf, manchmal sogar zwei Tage später. Also zeitnah bedeutet wirklich, wir versuchen je nach Akutheit der Krise auch ein Gespräch so bald wie möglich zu ermöglichen. Und diese Kontaktaufnahme, die erste Kontaktaufnahme, sollte immer so unbürokratisch wie möglich bei uns sein und auch einfach. Das heißt, wenn jemand, sagen wir mal, Sie sind in einer Krise, rufen bei uns an. Ich frage kurz nach, um was geht es denn? Eventuell höre ich raus, Sie könnten auch Suizidgedanken haben. Gedanken haben, sich das Leben nehmen zu wollen. Kann es auch sein, dass ich Sie direkt danach frage. Und je nachdem, was wir dann miteinander besprechen, um welche Krise es sich handelt, schaue ich nach einem Termin, nach einem geeigneten Termin und schaue mit Ihnen zusammen, welcher Termin für Sie geeignet wäre, von denen, die ich Ihnen anbieten kann. Sie sagen mir Ihren Namen und Sie bekommen einen Termin hier. Meistens erkläre ich auch nochmal, wie Sie am besten hierher kommen. Also sehen, es geht ganz schnell. Zu uns kann man kommen ohne einen Überweisungsschein vom Arzt. Man kann in einer Krise den Hörer nehmen, bei uns anrufen und man bekommt einen Termin.
Sie haben gerade gesagt, Sie nehmen dann den Namen und Kontaktdaten und sowas auf.
Ja.
Kann man aber auch anonym bleiben?
Auf jeden Fall kann man auch. Es sollte nie ein Grund sein, nicht zu uns in die Arche zu kommen, weil man die Daten nicht angeben möchte. Man kann zu uns kommen und Beratung anonym bekommen. Das ist einfach am Telefon sagen, dass man Bedenken hat und ob man anonym kommen möchte, dann kommt man anonym.
Jetzt so eine durchschnittliche Beratung, die dann danach anfängt, Sie haben gesagt, 1 bis 2 Wochen, dann hat man den ersten Termin, aber wie geht es danach weiter? Die meisten Krisen sind ja nicht nach einer Sitzung abgeschlossen.
Das kommt da ganz drauf an. Also wenn Sie jetzt bei mir als Berater im Kalender gelandet wären, dann würde ich vom Sekretariat schon eine Vorinfo auf dem Zettel haben, zum Beispiel Angehörigenberatung oder fühlt sich nicht so gut, ausweglose Situation, und dann ist man bei mir angekommen. Das heißt, ab dann fühle ich mich zuständig. Dann würden wir das erste Gespräch einfach führen und schauen, okay, wie ist die Situation, worum es geht, was braucht es, was kann helfen. Und wenn es hilfreich ist, nochmal zu sprechen, dann machen wir nochmal einen Termin. Und der ist wieder bei mir als selber Berater. In der Regel dauert eine Krisenintervention tatsächlich nicht so lange. Wenn das jetzt ein Termin einmal die Woche ist oder alle 2 Wochen, je nachdem, manchmal braucht es einmal die Woche einen Termin, manchmal braucht es zwischendrin Zeit, um sacken zu lassen oder das, was wir besprochen haben, auszuprobieren. Dann hat man mit 5 Terminen schon 7 Wochen überbrückt und dann ist unter Umständen die Krise nach Trennung oder nach Arbeitsplatzverlust schon wieder abgeebbt. Dann braucht es gar nicht mehr. Wenn es ein Langzeitprozess wäre, uns eine Therapie bräuchte dann, oder eine Schuldnerberatung, dann würde mir das hoffentlich in den ersten 3 Beratungen irgendwann auffallen und ich würde zur geeigneten Adresse weitervermitteln und da kommt man auch, nach 4 Wochen bekommt man da auch einen Termin. Das heißt, dann kann ich in der Regel nahtlos übergeben. Eine maximale Krisenintervention, wenn es wirklich lang dauert, sind 10 Sitzungen. Aber meistens geht es schneller.
Sie haben gerade schon ein paar Gründe erwähnt, warum die Leute bei Ihnen anrufen, also Sachen wie Schulden oder finanzielle Probleme. Gibt es da irgendein Muster, wann Suizidalität ein Thema wird?
Es gibt viele Faktoren. Ich würde sagen, es gibt Risikofaktoren, die Leute aus der Bahn werfen können. Natürlich ist der größte Risikofaktor, wenn man eh schon psychisch belastet ist durch eine Depression oder durch eine andere Grunderkrankung, eine Psychose, und Sachen nicht so gut wegsteckt, die einem das Leben einfach mal so vor die Füße wirft. Weil jemand, der komplett gesund ist, kann mit Stress vielleicht besser umgehen, wie jemand, der eh schon mit der Depression umzugehen hat. Also eine Grundbelastung ist auf jeden Fall mal ein Risikofaktor. Und dann eben die Dinge, die einem das Leben so vor die Füße wirft. Das könnte sein eine Trennung oder auch das zweite Kind, das einfach nochmal viel mehr Stress in die Familie reinbringt, also so Lebensveränderungskrisen oder Jobverlust und soziale Schwierigkeiten, was auch für Männer oft einen Gesichtsverlust bedeutet durch das Rollenmodell, dass der Mann ja was also erreichen oder leisten müsste. Das sind so häufige Krisenauslöser. Und natürlich, wenn es jemanden, den man liebt und der einem wichtig ist, nicht gut geht oder sich der sogar umgebracht hat.
Sie erwähnen gerade Angehörige auch. Und Sie haben ja auch für Hinterbliebene Angebote, Sie haben für Menschen, die einen Suizidversuch hinter sich haben, Angebote. Was gibt es bei Ihnen denn noch außer der Beratung von Betroffenen?
Also bei uns gibt es außer der Beratung haben wir eine Therapiegruppe für Betroffene, für Menschen, die in einer Krise sind, die sich dann wöchentlich einmal treffen hier bei uns. Zum anderen haben wir auch eine Gruppe für Trauernde nach Suizid, die einen lieben Menschen durch Suizid verloren haben. Diese Gruppe hat auch einmal wöchentlich ein Treffen hier in der Arche. Und unabhängig davon bietet natürlich die Arche auch für Fachkräfte Fortbildungen an. Also auch Fachkräfte, die sagen, das Thema Suizid, da möchte ich mich nochmal intensiver damit beschäftigen. Wie gehe ich denn mit Menschen um in einer Krise? In einer suizidalen Krise haben die Möglichkeit, bei uns eine Fortbildung zu machen. Und wir gehen auch in den Institutionen und geben Institutionen auch nochmal Fortbildungen.
Und was wir auch machen, weil ein wichtiger Gedanke bei unserem Verein ist Suizidprävention, und dazu gehört auch Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wir machen auch Veranstaltungen, gehen zum Beispiel auf Streetlife oder Ähnliches, um das Thema Suizid den Menschen nahezubringen und um den Menschen nahezubringen, okay, das ist in Ordnung, wenn es einem mal schlecht geht, und hier wäre eine Stelle, sich Hilfe zu holen, sodass die Leute wissen, wo sie hingehen können und dass es nicht mehr so ein Tabuthema ist, über das man in der Öffentlichkeit nicht spricht. Das ist uns auch ganz wichtig. Denn wäre Suizid nicht so ein Tabuthema und würde man leichter mit seinen Freunden, Angehörigen drüber sprechen, das wäre schon die beste Suizidprävention überhaupt, wenn man sich traut, drüber zu reden, dass es einem nicht so gut geht momentan.
Das finde ich interessant, weil bei vielen so ein Stück weit die Vorurteile herrschen, wo das bloß nicht ansprechen oder ich weiß gar nicht, wie ich das ansprechen soll. Wie können denn Angehörige reagieren, wenn sie so einen Verdacht haben, dass jemand Suizidgedanken hat?
Unbedingt ansprechen. Tatsächlich hat der Betroffene ja wahrscheinlich deshalb Suizidgedanken, weil er sich in einer Situation befindet, in der er keinen anderen Ausweg findet. Eigentlich alle Leute, die ich bisher hier beraten habe, wenn ich gefragt habe, warum sie sich suizidieren wollten oder wollen, haben nicht gesagt, ich will tot sein. Darum geht es nicht, sondern es geht eher darum, weil man sich keinen Ausweg mehr sieht aus einer verfahrenen Situation oder weil man Schmerzen nicht mehr ertragen möchte oder den Streit nicht mehr ertragen möchte. Das heißt, es ist diese Ausweglosigkeit und Hilflosigkeit, die man beenden möchte eigentlich, und nicht das Leben. Hilflos und ausweglos fühlt man sich tendenziell am besten alleine. Das heißt, wenn man Freunde hätte, mit denen man drüber sprechen könnte und die einen dann sagen, ich helfe dir, ich stehe dir bei. Und wenn man Eltern hätte, die einen Verständnis signalisieren, dann wäre man zumindest mal nicht mehr allein mit der Hilflosigkeit. Das hilft leider nicht immer, aber es macht es deutlich besser. Das heißt, auf jeden Fall ansprechen.
Also gut, ich bin jetzt Angehöriger und ich spreche das an. Gibt es da irgendwelche No-Gos, irgendwas, was ich beachten sollte?
Ich glaube, es ist so ein altes Vorurteil oder so eine alte Angst, die in uns aus irgendeinem Grund immer noch vorherrscht, dass wenn ich das anspreche, ich den anderen auf die Idee bringen könnte. Nun, wenn aber jetzt mein Freund oder ein Bekannter mir sagt, ich mag nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, ich pack's nicht mehr, es ist mir alles zu viel, dann hat er mir Informationen gegeben. Und diese Informationen, die muss ich ja, wenn er mir am Herzen liegt und ich ihn ernst nehme, dann denke ich mir, ja, das wird schon wieder. Damit habe ich ihn nicht jetzt ernst genommen, sondern ich könnte ihn fragen, was meinst du damit, du packst es nicht mehr oder du schaffst es nicht mehr, was genau meinst du damit? Damit merkt der andere, hoppla, das ging nicht nur so vorbei als Floskel, ich werde ernst genommen. Dann kann er sich öffnen. Wenn der andere aber sofort zurückzieht, dann kommt man nicht dazu, ihn sozusagen zu verstehen, worum geht es denn bei dieser Person. Und daher finde ich es sehr wichtig, dass wenn man als Angehöriger, als Bekannter mit jemandem redet und man irgendwie das Gefühl hat, er ist so verzweifelt und er lässt solche Sätze fallen wie, das Leben hat gar keinen Sinn mehr, zu hinterfragen, was meinst du damit? Oder hast du Gedanken, dir das Leben zu nehmen, ihn konkret zu fragen? Das ist eine Möglichkeit, denn ich glaube, jedes Mal, wenn ein Mensch mir etwas sagt und solche Sätze äußert, einfach auch seine Not äußert, ist es ein Hilferuf. Er sagt es mir, sonst würde er es mir nicht sagen, aber er sagt es mir. Und daher finde ich es sehr wichtig, den Mut aufzubringen und nicht die Angst zu haben, dass man jemanden zu falschen Gedanken verleitet, sondern Mut aufzubringen und zu fragen, was meinst du damit? Also ihm wirklich Interesse zu zeigen. Und ich glaube, das ist das, was ich auch, wenn Angehörige bei uns anrufen am Telefon und sagen, ja, ich mache mir Sorgen, dann frage ich, warum? Dann frage ich, was hat er denn gesagt? Und dann kommen meistens nur Andeutungen. Und wenn ich frage, ja, haben Sie denn gefragt, ob er sich das Leben nehmen? Nein, das nicht. Weil man eben diese Scheue hat. Und das wäre aber etwas, wo man dann als Angehöriger auch selber sofort vielleicht einschätzen könnte. Vielleicht sagt er einem dann sofort, nein, um Gottes Willen, das Leben würde ich mir nie nehmen, das würde ich niemals machen, es ist mir gerade einfach zu viel. Oder man würde wirklich die Information bekommen, ja, ich habe schon mal dran gedacht. Und dann könnte man hinterfragen, hast du das auch schon geplant? Und dann würde man als Angehöriger, als Freund auch sofort so ein bisschen mehr Gefühl haben und eine Sicherheit haben, als nur diese Vermutung, diesen Verdacht, der einen noch mehr beunruhigt, weil man nicht weiß, an was man ist.
Und gehört zu werden und Interesse und Anteilnahme zu bekommen, kann eigentlich nie falsch sein. Ich denke tatsächlich, man kann schon was falsch machen, wenn man nachfragt, und zwar das so ins Lächerliche ziehen oder eben nicht ernst nehmen. Das machen wir Menschen oft, wenn wir vor was Angst haben oder überfordert sind, dann wollen wir es von uns weghaben und sagen dann so wie, ach, Geschmarrn oder
so schlimm ist es nicht.
Ja,
das kannst du ja deiner Familie nicht antun.
Ja.
Oder so.
Im Grunde machen wir das deswegen, weil es uns überfordert und weil es uns Angst macht und wir das schnell weghaben wollen. Das führt aber beim Betroffenen dazu, dass er sich nicht gehört fühlt und nicht also das nächste Mal es wieder ansprechen wird oder nicht weiterreden wird, sondern sich zurückzieht und sich vielleicht auch noch irgendwie minderwertig fühlt, weil er jetzt mit so einer Situation, die ja nicht so schlimm ist, nicht klarkommt. Oder was ganz selten leider auch mal vorkommt, Leute dazu zu motivieren und zu sagen, dann spring doch, und zu hoffen, man würde dann einen paradoxen Erfolg erzielen, das klappt leider auch nicht. Also auch wenn der Gedanke ist, dann bringt man ihn erst drauf, dass er das nicht wirklich will, das ist eine Strategie, die leider gar nicht funktioniert. Das sollte man unter gar keinen Umständen jemanden dazu motivieren, das umzusetzen.
Was ich wichtig finde, ist man ein Angehöriger, hat man einen Kollegen, wo man sich wirklich Sorgen macht, einen Freund, der sich vielleicht mal offenbart hat, abends neben einem Glas Bier, oder auch egal wen man kennt und wo man sich Sorgen macht, dafür ist die Arche da. Wir beraten auch Angehörige, sich Rat holen, diese Verantwortung nicht alleine tragen, hier wirklich Spezialisten fragen, das ist die Sache. Wie schätzt ihr das ein? Was wären die nächsten Schritte, die ich machen könnte? Genau, nicht zögern. Also ganz wichtig finde ich, die Arche ist nicht nur für Menschen da, die selber Suizidgedanken haben, sondern auch für das ganze Umfeld. Sie können sich an uns wenden und auch Sie bekommen unbürokratisch und schnell zeitnah einen Termin.
Es ging ja gerade viel um Stigma und um Vorurteile, und eines, das ja auch du schon erwähnt hast, ist, dass bei Männern oft weniger Gefühle zugelassen werden, weniger Hilflosigkeit zugelassen wird. Und bei Männern ist aber die Suizidzahl auch deutlich höher als bei den Frauen. Wie erklären Sie sich das?
Das ist super schade. Und tatsächlich, unser Hauptklientel sind auch Frauen. Das heißt, da ist eigentlich tatsächlich in jedes Jahr in unserer Jahresstatistik der Beweis, dass sich Männer seltener Hilfe holen. Ich glaube schon, dass das was mit diesen alten Rollenbildern zu tun hat, weil eine Frau, wenn in Nöten ist, darf sich an ihre Freundinnen oder an ihren Partner oder an eine Institution wenden, um sich Hilfe zu holen. Und die Männer haben zumindest früher beigebracht gekriegt, alleine klarkommen zu müssen. Und das alleine klarkommen klappt halt nicht immer, und dazu gäbe es uns ja. Und die Suizidprävention funktioniert. Das heißt, während Frauen sich oft tatsächlich an ihre Freundinnen oder professionelle Hilfe wenden und deswegen rettbar sind, machen es Männer lange mit sich alleine aus oder machen es mit einem Bierglas aus und sprechen diesen inneren Kampf, den sie führen, leider nicht an. Und dann übersieht man die Chance, sie zu retten. Und dann kommt noch was dazu: Männer sind sehr effizient oft in dem, was sie tun, und wählen rabiatere Methoden für ihren Suizidversuch. Deswegen klappt meistens schon der erste, während bei Frauen oft noch irgendwie die Chance ist, sie doch irgendwie zu retten, weil es eine weichere Methode war. Das sind also zumindest zwei von den Gründen, die mir jetzt so spontan einfallen. Aber noch eine Sache ist noch, Frauen haben tendenziell ein größeres soziales Netz, weil Frauen wirklich viel reden, und dann kennen sie die Nachbarin und den und jenen und sind nicht so schnell sozial isoliert wie Männer. Männer haben oft einen Fokus, es ist auch schön, dass sie so fokussiert sind, aber zum Beispiel auf die Arbeit oder auf die Familie. Und wenn dann diese eine Sache wegbricht, brechen auch zum Beispiel alle Sozialkontakte in der Arbeit oder eben alle sonst Sozialkontakte in der Familie im Falle von der Trennung weg, und dann ist weniger Netz da, das sie auffangen kann, während Frauen oft ganz breit aufgestellt sind. Und dann fehlen quasi die Ressourcen, um mit der Krise zurechtkommen zu können.
Sowohl bei Frauen als auch bei Männern Woran erkennt man denn überhaupt eine Suizidalität?
Ich würde das gar nicht so unterschiedlich sehen. Ich finde, da sind Männer und Frauen sich nicht so unterschiedlich. Es gibt natürlich Dinge, die von uns erwartet werden und die dann Scheitern bedeuten, die bei Männern und Frauen unterschiedlich sind. Also das ist schon ein Unterschied, wann man das Gefühl hat für sich persönlich, dass man gescheitert ist oder wann ein Fehler unverzeihbar ist. Das Scheitern ein Risikofaktor ist, ist dann wieder gleich. Ich glaube, was unterschiedlich ist, ist, wie sehr Frauen und Männer es gewohnt sind, über ihre Probleme und über ihre Sorgen zu reden. Also die Klischee-Frau redet sehr viel mit ihren Freundinnen und auch über schwierige Themen. Und deswegen, wenn eine Frau in Beratung kommt, die dieses Klischee erfüllt, kann sie mir sehr genau sagen, was ihr Problem ist, was ihr Anliegen ist, warum sie nicht mehr leben will und kann das mir sehr gut verbal transportieren. Während ein Mann, der nicht so geübt ist, drin über Probleme zu reden, vielleicht mehr Unterstützung von mir braucht, um das genauer ausdrücken zu können, um überhaupt zu analysieren, okay, wie kommt es denn eigentlich, dass ich mich so fühle? Ich glaube, das ist Übungssache und Frauen haben mehr Übung.
Könnten Sie mir von einigen Fallbeispielen erzählen?
Ein gutes Beispiel, finde ich, ist ein junger Klient, der von seiner Schwester hier zwangsangemeldet wurde. Und nicht freiwillig gekommen ist, sondern die Schwester hat ihn hergeschleift. Und so, der war so 19 vielleicht. Und die Situation war, dass er aus der Jugendhilfeeinrichtung geflogen ist wegen seinem Verhalten und aus der Arbeitsstelle wegen zu hohen Fehlzeiten. Das heißt, es war sein Wohnort weggebrochen und irgendwie auch sein Ziel war weggebrochen durch den Verlust vom Arbeits- und Ausbildungsplatz. Und familiär gab es nicht so viel Rückhalt eben, außer besagte Schwester. Das heißt, die Mutter hatte sich leider suizidiert, als er 10 war und er ist im Heim aufgewachsen. Und der Vater war eher auf die Arbeit fokussiert, denn auf seine Kinder. Und so hat der junge Mann für sich beschlossen, dass eigentlich eh nichts mehr da ist, das einen Sinn macht und für das es sich zu leben lohnt und dass man im Leben eh immer enttäuscht wird und wollte sich suizidieren. Und die Schwester hat ihn erwischt und hat ihn dann hierher geschleift zur Beratung, weil sie ihn nicht verlieren wollte, weil die ihn wirklich sehr, sehr, sehr geliebt hat. Und es war, finde ich, eine ganz interessante Beratung, weil der junge Mann natürlich eher schlechte Erfahrungen im Leben gemacht hat und gelernt hat, ich muss alles alleine schaffen, dadurch, dass er ins Heim geschickt wurde und dann alleine war. Und gelernt hat, am Ende funktioniert eh nichts, was ich versuche. Und eigentlich so ein bisschen wütend auf die Welt war und gleichzeitig meine Hilfe gar nicht annehmen konnte, weil er wollte es unbedingt alleine schaffen. Und das war so am Anfang, die erste Beratungsstunde war eher ein Kampf. Und erfreulicherweise war ich interessant genug, dass er in der zweiten Beratungsstunde nochmal mit mir kämpfen wollte. Und so ist es über Zeit gelungen zu verstehen, warum es ihm eigentlich so grauenhaft schlecht geht, dass er nicht mehr leben möchte und die Wohn- und Arbeitsfrage zu klären, sodass er dadurch nicht mehr existenziell bedroht war. Und dann ging es doch mal weiterleben.
Ja, die meisten Männer wollen ja auch nicht sterben, die wollen nicht so weiterleben.
Ja, genau. Ja.
Ich habe auch noch ein Beispiel von einer Hinterbliebenen, das ich auch sehr nett finde, weil das ist eine Frau mittleren Alters, die gekommen ist, weil sich ihr Schwager suizidiert hat. Und zum einen war sie schon selber traumatisiert davon, weil sie die Wiederbelebungsmaßnahmen und den Tod von dem Schwager gesehen hat, aber hauptsächlich war sie da, weil sie sich so Sorgen um ihren Mann gemacht hat, weil das der kleine Bruder war. Und ich fand es so schön, dass die Frau sich Hilfe geholt hat, wie sie mit dem Verlieren vom Schwager und mit den Bildern und mit der Trauer umgehen kann, damit sie ihren Mann besser unterstützen kann, der als großer Bruder so mit Schuldgefühlen zu kämpfen hatte, weil er in einer sehr engen Familie das Gefühl hatte, er hätte das doch verhindern können müssen. Es war ganz toll, dass die Frau quasi stellvertretend hier sich Hilfe geholt hat, um eine super Unterstützung sein zu können.
Ist das bei Hintergebenen oft Thema, dass wenn sie dann hierher kommen, dass sie einfach von Schuldgefühlen und Ängsten und Trauma geplagt sind? Und wie wird denen dann eigentlich weitergeholfen?
Hinterbliebene können bei uns auch einen längeren Prozess machen, weil Trauer so individuell ist. Das heißt, es gibt gar keine universelle Antwort auf die Frage, wie ein Trauerprozess verläuft. Und wir begleiten den einfach so, wie der ist. Bei manchen braucht es nur ein paar Gespräche, um zu sortieren und zu verstehen, was ist da passiert. Und es reicht dann auch, um irgendwie für sich einen guten Abschluss zu finden. Oft ist es leider gerade bei Suizid ein bisschen komplexer, weil auch oft Wut dabei ist. Na klar, man wurde auch in den Stich gelassen, was weiß ich, als Ehefrau mit seinen drei kleinen Kindern. Oder oft sind auch die Schuldgefühle das Thema, weil man sich natürlich fragt, was hätte ich anders machen können. Ich glaube, das liegt in der Natur von uns Menschen, dass wenn was Schlimmes passiert, wir darüber nachdenken, was wir hätten anders machen können. Weil wenn wir die Antwort finden, was wir hätten anders machen können, dann könnten wir in Zukunft verhindern, dass so etwas Schlimmes uns nochmal passiert. Deswegen ist es, glaube ich, eine Frage, die ganz, ganz nahe liegt. Und man muss überhaupt keine Schuld haben, um Schuldgefühle zu haben. Schuldgefühle hat man, weil man sich wünscht, man hätte etwas tun können.
Also was Menschliches in gewisser Weise. Wie sieht es dann für Sie als professionelle Helfer, aber auch immer noch Menschen aus in der täglichen Arbeit? Sie sind ständig mit Suizid konfrontiert, mit Tod, mit Trauer. Geht das nicht auch nahe?
Also mir geht es bis heute so, dass ich mich über jeden Anrufer freue. Auch wenn derjenige in dem Moment vielleicht über eine extreme Not erzählt oder ich wirklich sofort spüre, dass er in einer Krise ist und Hilfe braucht. Aber er hat das Wichtigste getan. Er hat sich Hilfe geholt. Also er hat diesen Schritt getan und den Hörer genommen und diese Nummer gewählt, 334041. Und das war wahrscheinlich kein einfacher Schritt für viele. Und dass er das tut, das erfüllt mich jedes Mal mit Freude. Wenn hier jemand klingelt und er reinkommt, ich weiß, er wird jetzt eine Stunde lang eine Beratung in Anspruch nehmen können. Er wird auf einen Menschen treffen, der ihn wirklich seine Gefühle ernst nehmen wird, der versuchen wird, seine Not zu verstehen. Dann ist das zwar das Thema, mit dem wir hier zu tun haben, ist wahrlich sehr schwer. Weil eben das Leben auch diese Seiten hat und all dieses Repertoire, was das Leben an Grausamkeiten und Schweren bietet, ist auch in der Arche immer wieder vorhanden und ist Thema. Aber die Menschen, die diesen Schritt zu uns wagen und die hierher kommen oder sich Hilfe holen, ob das jetzt Angehörige sind oder auch Betroffene, die haben einen so wichtigen Schritt getan, die viele vielleicht nicht tun und dadurch nie die Möglichkeit bekommen und diese Einsamkeit nicht loswerden. Weil hier kann es dir passieren, dass du wirklich auf jemanden triffst, der wirklich ernsthaft versucht zu verstehen, und zwar dich so, wie du bist, in deiner Lage. Und das alleine, dass es jemanden gibt, der versucht wirklich zu verstehen, warum geht es mir in dem Moment so schlecht, warum ist alles so aussichtslos, kann schon so, finde ich, helfend und befreiend sein. Und dann geht es darum, natürlich auf der Beraterseite, nachdem man das so wirklich durchdrungen und verstanden hat, trotzdem stellvertretend für den anderen zu sagen, aber Moment, ich verstehe jetzt alles, aber ich sehe da auch ein bisschen Hoffnung da am Horizont. Und den würde ich dir gerne zeigen. Und das kann wahrscheinlich nicht in der ersten Stunde, vielleicht auch nicht in der zweiten, aber in der dritten Stunde einfach dadurch, dass man gemeinsam diesen Raum bildet, diese Beziehung aufbaut, kann man eventuell Hoffnung nähren und auch Lösungen suchen. Und zwar nicht in dem, dass man erstmal Lösungen sucht, weil ich kann keine Lösung suchen, solange ich nicht verstehe, was empfindet der andere, in welcher Not ist er. Und daher, in all dieser Schwere ist so viel Freude auch in der Arche mit dabei, weil Menschen, die hierher kommen, die haben sich Hilfe geholt, ob das Angehörige sind, dass eine Freundin mit einer anderen Freundin kommt, weil sie im Gruppenchat irgendwas gelesen hat, die sich beunruhigt. Super, das sind mutige Mädchen, die sich sagen, nee, jetzt machen wir was. Wir selber wissen nicht weiter, wir holen uns Hilfe. Und ob das jetzt eine Ehefrau ist, die das Gefühl hat, sie packt das alles nicht mehr, sie wurde verlassen, alles macht keinen Sinn. Sie hat aber den Mut gefasst, zu sagen, okay, und auch einzusehen, ich kann nicht mehr weiter und ich muss auch vielleicht nicht alles alleine tragen. Und das muss man auch nicht. Das muss man heutzutage nicht. Und dafür gibt es die Arche. Und daher versuchen wir das wirklich, die Schwelle zu uns zu kommen, so niedrig wie möglich zu halten. Und ich finde es schade, wenn jemand sich erst bei uns meldet, wenn er wirklich Suizidgedanken hat. Man könnte viel früher, wenn die Krise anfängt, schon sich selbst erlauben, okay, das ist mir zu heftig, das ist mir zu schwer. Ich selber sehe jetzt keinen Ausweg mehr. Ich muss darüber mit jemandem reden. Genau, und daher finde ich es wichtig, bei jeglicher Krise, die Menschen haben, und die sind so vielfältig wie Menschen, es gibt so unterschiedlich, einfach dran zu denken, da gibt es eine Beratungsstelle, da kann ich anrufen und da kriege ich auch einen Termin.
Mir geht es ähnlich wie der Kollegin. Sicher sind es immer sehr intensive Gespräche, wo es um existenzielle Themen geht und die teilweise auch echt Kraft kosten. Das heißt, ich muss schon darauf achten, dass ich einen guten Ausgleich habe, das heißt mit Freunden, mit Sport etc., um irgendwo meine Kraftreserven wieder aufzutanken. Das stimmt schon. Kraft kosten die Gespräche schon, aber ich finde sie so schön. Ich freue mich auch um jeden Klienten, der hier ist, weil ich in der Regel in der ersten oder zweiten Beratung schon hinter dem Leid das Licht am Horizont sehen kann. Das heißt, ich kann schon erkennen, okay, das ist jetzt wirklich eine fürchterliche, schwere Situation und keine Ahnung, was das einfachste Beispiel ist. Du wurdest verlassen und sitzt jetzt dort mit deinen drei Kindern und bist einfach völlig hilflos, aber ich sehe eine starke Frau, ich sehe ein gutes Freundesnetz, ich sehe, was auch das deutsche System bietet, wir kriegen das hin. Und das macht mir so viel Freude zu sehen, okay, gemeinsam schaffen wir das und gemeinsam kriegen wir das hin. Und ich nehme aus den Gesprächen eigentlich nicht das Leid raus, sondern das, um was ich es besser machen konnte. Vielleicht kann ich es manchmal tatsächlich nicht besser machen, aber dadurch, dass ich zuhören konnte, geht es dem Betroffenen nach dem Gespräch besser, als er reingegangen ist. Und dann nehme ich tatsächlich auch das mit nach Hause, dass ich einen Unterschied machen konnte und dass ich es für den besser machen konnte. Und so habe ich das Gefühl, dass ich den sinnvollsten Job habe, den es überhaupt gibt. Und ich liebe meinen Job. Ich gehe wahnsinnig gerne in die Arbeit und der macht mir so viel Spaß. Das ist tatsächlich wirklich was, das mir richtig Freude macht. Und nach einem längeren Urlaub bin ich froh, dass ich wieder arbeiten darf, weil was Sinnvolleres gäbe es nicht. Und dadurch, dass wir Krisenintervention machen, eine Krise ist tatsächlich ein beschränkter Zeitraum. Wenn ich meinen Job verloren habe oder mein Gesicht verloren habe oder meinen Partner verloren habe, das ist ein Tal, da ist es ganz, ganz schlecht. Aber es ist ein beschränkter Zeitraum und das weiß ich vorher. Das heißt, ich als Berater weiß am Anfang der Beratung, wenn ich es jetzt mit dem Klienten durch dieses Tal schaffe, habe ich einen Menschen da sitzen, dem es gut geht. Und das weiß ich schon am Anfang. Und nach 10 Sitzungen sehe ich das auch. Oder nach 5, wenn es jetzt nicht ganz so schlimm war. Ich sehe fast jeden Tag einen Menschen rausgehen, den es ganz am Anfang schlecht ging. Und jetzt halt nach 8 Wochen geht es ihm wieder gut. Das ist toll. Das ist das, was ich mit nach Hause nehme. Weil der Rest ist ja noch Work in Progress. Das nehme ich noch nicht mit nach Hause. Da muss ich ja noch was machen, bis fertig ist.
Das ist schön. Ja, dann danke ich für das Interview.
Sehr gerne.
Danke fürs Zuhören, das war Dead on My Feet, Reden statt Suizid. Wir freuen uns, euch für die nächste Folge dann wieder willkommen zu heißen.